Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
ein Mann, der als Journalist und Korrespondent schon an vielen Orten dieser Welt war. Für die DPA in Bratislava und Washington, für die Süddeutsche Zeitung in Moskau und in Brüssel. Und seit einiger Zeit ist er im Berliner Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung. Und heute ist er zum ersten Mal hier in Studio 9. Daniel Brössler, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Und ich darf auch das noch ergänzen, Autor des noch einigermaßen druckfrischen Buches, ein deutscher Kanzler, Olaf Scholz, Der Krieg und die Angst. Ich gehe davon aus, dass wir auch in die eine oder andere Seite mal reinschauen, in den einen oder anderen Gedanken, den Sie da aufgeschrieben haben. Wir schauen ja hier wie immer auf die Themen des Tages, da gäbe es einige Anlässe. Und Sie haben einen Überraschungsgast für mich heute. Da wurde heute in der Redaktionskonferenz schon spekuliert, könnte das dann vielleicht Olaf Scholz sein?
Ja, also so viel kann ich vielleicht verraten. Das wäre wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber wer weiß.
Aber Sie sind ja zuständig also für die Beobachtung des Bundeskanzlers. Ja. Das ist ja so in den Hauptstadtbüros der Zeitung und der Medien insgesamt, dass man so seine Zuständigkeiten hat. Wie darf man sich das vorstellen, so von der Enge des Drahtes, den man hat? Also ich frage mal ganz konkret, sind Sie so jemand, der dann eine SMS schreibt oder auch kriegt direkt an den Kanzler oder läuft das dann eher nochmal über andere Wege?
Der Kanzler ist wirklich ein Sonderfall. Ich glaube, dass man bei vielen Menschen, die man begleitet journalistisch, dann relativ schnell dann auch die Handynummer hat und auch per SMS kommuniziert bis hin zu Ministern. Beim Kanzler ist es ein Sonderfall. Also ich habe seine Handynummer nicht, habe auch von ihm noch keine SMS gekriegt. Allerdings natürlich die Leute um ihn herum, ja, da die meisten, da ist man dann schon in direktem Kontakt.
Also Regierungssprecher.
Regierungssprecher, aber nicht nur, sondern auch Leute, die im Kanzleramt was zu sagen haben.
Okay. Sie, das kann ich verraten, denn das wissen Sie schon, das weiß man schon. Erstens, dass der Kanzler nach China fährt am Wochenende, am Samstag. Sie sind dann in der journalistischen Entourage mit dabei. Das und anderes besprechen wir. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich sage und wünsche allen einen schönen guten Tag, die uns zuhören im Radio oder auch im Podcast. Daniel Brössler ist mein Gast, leitender Redakteur im Hauptstadtbüro der Süddeutschen Zeitung. Eine seiner Aufgaben, wir haben es gerade kurz besprochen, den Kanzler beobachten, das können, das dürfen. Oder muss ich besser sagen, das müssen Sie jetzt auch auf TikTok? Da ist er ja seit gestern.
Ja, ich noch nicht, da hat er mir was voraus. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das mache, weil eigentlich, soweit ich weiß, haben wir die Regeln, dass wir zumindest auf Diensthandys TikTok gar nicht betreiben dürfen. Und privat hat es mich jetzt noch nicht so gepackt. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich das mache. Es ist auch schwierig, weil man muss ihm ja auf immer mehr Kanälen folgen, weil ich gelernt habe, dass vieles sich dann auch doppelt, also dass das, was auf TikTok kommt, wahrscheinlich irgendwie auch anders zu sehen sein wird. Also muss ich noch mal sehen, wie ich das mache.
TikTok, ne? Also diese Plattform mit denen an sich ja eher lustigen, also häufig lustig angehauchten kleinen Videos. Man sieht ja auch, also für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben und vielleicht auch keine Lust haben, sich das selber anzuschauen. Ne? Bei dem ersten Video sieht man, wie man so in ein Büro kommt, das ihm wahrscheinlich auch nicht unvertraut ist, das Kanzlerbüro. Und man sieht zuallererst
die Aktentasche.
Die berühmte Aktentasche. Und dann so eine kleine Hinwendung zum Schreibtisch, wo so etwas verlegen dann der Bundeskanzler sitzt. Und er hat ein Versprechen abgegeben, er wird nicht tanzen.
Er wird nicht tanzen, ja, weil sein Regierungssprecher hatte zu Beginn der Amtszeit mal gesagt, ja, er wird ihn vielleicht auch zu TikTok bringen und er wird ihn dann noch zum Tanzen bringen. Also so viel hat er dann gestern gesagt, so viel Einfluss auf ihn hätte er dann nicht. Ich meine, es wird interessant sein zu sehen, wie das klappt, weil es ist auch schon gesagt worden, ja, es soll seriös sein. Es gehe darum, sozusagen politische Nachrichten an Leute zu bringen, die sonst nicht so bekommen. Und da bin ich dann gespannt, wie sehr das dann auf TikTok funktionieren wird. Er hat natürlich seine Leute, er muss sich das nicht selber überlegen. Und es gibt Leute, die dann wissen, wie TikTok funktioniert. Man sieht es ja an diesem ersten Beitrag. Wird aber interessant sein zu sehen, ob da wirklich dann auch inhaltlich was rüberkommt.
Ja, großes Thema, umstrittenes Thema ja auch, gerade bei TikTok, weil die Eigentümerschaft, das ist ja immer wieder ein hervorgehobenes Detail, das gar nicht so unwichtig ist, nämlich letztendlich in China liegt.
Ja.
Und damit sind wir ja natürlich auch schon bei dem Thema, das Sie auch beschäftigen würde. Ich vermute mal, bei dieser Reise des Bundeskanzlers nach China wird das jetzt keine zentrale Rolle spielen.
Angeblich überhaupt keine. Also der Regierungssprecher hat gestern gesagt, das ist reiner zeitlicher Zufall. Das hat mit der China-Reise gar nichts zu tun, soll auch kein Thema sein. Er hat gesagt, man hat mit den Eigentümern gesprochen, bevor man sich entschieden hat, tatsächlich auf TikTok zu gehen. Es war ein Thema. Ist ja auch klar, es ist ein politisches Thema. In den USA geht es gerade darum, sozusagen das TikTok von dem chinesischen Mutterkonzern abgespalten werden soll, weil man Sicherheitsbedenken hat, weil man Angst hat, dass es Einfluss der kommunistischen Führung in Peking auf TikTok geben könnte. Also hat man da, glaube ich, lange hin und her überlegt im Kanzleramt, ob man das überhaupt machen soll. Dann hat man gesagt, aber viele junge Leute erreichst du halt sonst gar nicht mehr und deshalb macht man es nun.
Mhm. Bei dieser China-Reise, ich glaube, das kann man, obwohl das ist vielleicht auch erstmal eine Frage, die Sie einordnen können. Also wenn Kanzler, Kanzlerin, die Kanzlerin in ihren 16 Jahren nach China gereist ist und sie ist ja sehr häufig dahin gereist, dann waren das ja eigentlich fast immer eher wirtschaftsorientierte Reisen, große Entourage von wichtigen Unternehmen, die dabei sind. Das hat sich ja jetzt natürlich durch den Ukraine-Krieg auch etwas verschoben.
Ja, es ist, glaube ich, beides. Also ich glaube, bei Merkel ging es immer darum, sie wollte immer zumindest China zeigen, wir sind an China interessiert und sie wollte nach Deutschland wiederum zurückmelden, wir müssen das ernst nehmen, die wirtschaftliche Zukunft liegt in China. Deshalb war das immer sehr stark, sie ist ja dann immer auch in irgendwelche Regionen gefahren und hat sich da angeschaut, was passiert da wirtschaftlich, was ist interessant für deutsche Unternehmen. Bei Scholz ist das schon auch. Interessant ist, dass er ja bei seiner ersten ganz kurzen China-Reise vor bald 2 Jahren, obwohl die sehr politisch war und obwohl es sehr stark um den Ukraine-Krieg ging, trotzdem von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wurde. Also China ohne Wirtschaft geht nicht. Trotzdem ist natürlich jetzt die Frage Ukraine-Krieg und was kann China tun, sehr stark im Vordergrund.
Bevor Olaf Scholz jetzt da sein wird, ist schon ein anderer da, nämlich gerade jetzt der russische Außenminister Lavrov, der Gespräche geführt hat im Außenministerium. Ich habe gerade mal die Aussage der Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, die sich gestern geäußert hat, und zwar wie folgt, ich übersetze Ihnen das gleich.
China ist nicht der Ukraine-Krieg-Erzeuger und der Erzeuger.
Also China habe die Krise in der Ukraine nicht verursacht und es ergreife darin auch keine Partei. Man habe davon nicht profitiert und werde das auch in Zukunft nicht tun. Herr Brössler, China, der ehrliche Makler?
Also ich glaube schon in dieser Aussage zeigt sich, dass das nicht stimmt, weil schon wenn ich von einer Krise spreche und nicht von einem Krieg, bin ich kein ehrlicher Makler mehr, sondern ich mache mir eigentlich die Propagandasprache Russlands zu eigen. Es ist keine Krise, es ist auch keine militärische Spezialoperation, sondern es ist ein Angriffskrieg. Ein europäisches Land hat ein anderes, das größte europäische Land hat das zweitgrößte europäische Land überfallen und China ist nicht neutral. China unterstützt Russland zwar nicht direkt mit offensiven Waffenlieferungen, aber China unterstützt Russland durch indirekte Waffenlieferungen, durch Technologie, die geliefert wird, durch eine vielfältige wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und China hält Russland natürlich auch politisch den Rücken frei. Also deshalb ist China zwar bestimmt nicht der Verursacher dieses Krieges, das stimmt, aber es ist schon in gewisser Weise ein Nutznießer, schon deshalb, weil Russland sehr stark abhängig wird, noch stärker als es ohnehin schon ist, von China. Und schon das ist im chinesischen Interesse.
Mm. Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch, also diese erste Kanzlerreise, auch nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, die ja auch politisch nicht ganz unumstritten war, ja auch innerhalb der Regierung, also wo man sich auch gefragt hat, sind da Außenministerin und Kanzler eigentlich auf einer Linie, wo er, der Kanzler immer die Linie verfolgt hat, wir müssen da im Gespräch bleiben, weil China, also Sie haben gerade die unterstützende Rolle beschrieben, aber natürlich ja auch einen bremsenden Teil hat, beispielsweise ja gegenüber Russland auch klar rote Linien gezogen hat, nämlich beispielsweise bei dieser Frage Einsatz von Atomwaffen oder allein die Drohung damit. Das heißt, man kann davon ausgehen, es gibt eine Einflussmöglichkeit. Ist das jetzt auch eine dieser Missionen, die der Kanzler hat, dass er sozusagen China in dieses Feld führen will, sagen, bitte löst mit, bitte helft?
Ja, weil China ist ja gerade deshalb interessant, weil es eher ein Russland unterstützendes Land ist und ein sehr mächtiges, starkes, großes Land. Es werden jetzt in dieser Krise, in dieser Situation natürlich nicht die helfen, allein die klare Unterstützer der Ukraine sind. Das ist klar. Du wirst Partner brauchen, von denen Russland sagt, ja, die sind eigentlich auf unserer Seite. Sollte China jetzt anfangen, was ich nicht sehe, aber sollte China anfangen zu sagen, es reicht jetzt langsam. Der Krieg dauert jetzt schon lange, der hat weltwirtschaftliche Folgen, er kompliziert unsere Beziehungen zu Europa. Überlegt euch mal, wie er da zu einem Ende kommt, dann würde das wahrscheinlich mehr helfen als vieles, was wir so sagen und tun können. Insofern, ja, das wird eine Rolle spielen, es wird aber schwieriger als das letzte Mal. Es gab Warum? Das letzte Mal eine ganz klare, auch nicht einfache, aber eine sehr klare Mission. Es gab die Idee, das fanden auch die USA gut. Es gab die Idee, wir sprechen die Chinesen auf das Thema an nukleare Drohungen aus Russland. Das war damals ein Riesenthema, könnte dieser Konflikt atomar eskalieren. Und man wusste, dass die Chinesen davon gar nichts halten. Das hatten die schon angedeutet. Und die Idee war, es wäre doch gut, wenn China das auch ganz deutlich sagt, wenn Präsident Xi auch deutlich sagt, es darf keine nukleare Eskalation geben, dann würde es zumindest in dieser Hinsicht eine gewisse Entspannung geben. Das hat funktioniert, das war vorher nicht ganz sicher, wie die Chinesen darauf reagieren würden. Das hat funktioniert, das war aber eine ziemlich klare Mission. Diese so klare Mission gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Die Chinesen sagen, sie wollen auch, dass es zu einem Frieden kommt, unterstützen aber letztlich die Forderungen Russlands. Man kann mit China, glaube ich, darüber reden, dass man sagt, wir sehen, dass ihr helft, Sanktionen zu umgehen. Damit haben wir ein echtes Problem. Das könnte auch unsere wirtschaftlichen Beziehungen chinesisch-europäisch belasten.
Die Frage an der Stelle wäre, hat Deutschland da oder vielleicht Deutschland mit der EU im Hintergrund Gewicht?
Ich glaube, in gewisser Hinsicht ja. Natürlich muss man immer die Kräfteverhältnisse sehen. Aber China macht ja sehr deutlich, dass es an guten wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa sehr interessiert ist, gerade wegen der schwierigen Beziehungen zu den USA. Die sind ja sehr konfrontativ und die könnten auch noch konfrontativer werden, wenn Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Deshalb gibt es schon ein chinesisches Interesse. Und ich stelle es mir so vor, ich denke, wenn der Kanzler in China sagt, klar macht, Leute, das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr gute Beziehungen zu Europa haben wollt, dann könnt ihr nicht auf der anderen Seite einen Aggressor unterstützen, der ein europäisches Land überfällt. Da werden wir nicht zu wirklich guten Beziehungen kommen und das kann sich auch wirtschaftlich negativ auswirken.
Daniel Brössler sagt das hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung. Und er hat gleich eine Überraschung für mich, aber natürlich auch für Sie, nämlich einen Überraschungsgast. Ja, und das ist jetzt mal wieder der Moment des moderativen Kontrollverlustes. Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung ist mein Gast, aber
plus eins, Ihr Überraschungsgast.
Er hat mir und Ihnen jemanden mitgebracht. Er oder sie ist jetzt am Telefon, Herr Brössler. Ich kann jetzt diesen Regler aufmachen, Sie können aber auch noch eine Vorrede machen. Ist gar nicht nötig.
Versuchen wir es mal
okay.
So.
Okay, dann sage ich einen schönen guten Tag. Hier ist Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur. Mit wem sprechen wir?
Ja, Sie sprechen mit Frank Keil.
Schönen guten Tag.
Moin.
Jetzt muss ich wahrscheinlich doch ein bisschen helfen.
Ja, ich blättere gerade schon sozusagen in meinem Promi-Gedächtnis. Ja.
Frank Keil ist ein wahnsinnig wichtiger Mann für mich. Ja, ich habe ja, es ist zur Sprache gekommen, wir haben ein Buch über Olaf Scholz geschrieben und hatte im Zuge der Recherchen über dieses Buch ein Problem, weil ich versucht, mir ein Bild zu machen vom Menschen Olaf Scholz. Das Buch handelt so ein bisschen von Scholz und dem Krieg und ich habe versucht, mir ein bisschen Bild zu machen, wo kommt er eigentlich her, was ist Olaf Scholz für ein Typ gewesen, bevor er Politiker war. Und dann habe ich Frank Keil gefunden, der ist nämlich Mitschüler von Olaf Scholz und hat ihn jahrelang am Gymnasium am Hegen in Hamburg kennengelernt. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Das hat mir wahnsinnig geholfen, tatsächlich Olaf Scholz ein bisschen besser zu verstehen.
Aha, okay. Herr Keil, darf ich fragen, was machen Sie heute? Ich glaube, das ist nicht tagesfüllend, ne, dass man Olaf Scholz erklärt.
Nein, also ich bin Journalist geworden.
Okay.
Genau wie Sie beide.
Sehr schön. Ja. Im Bereich Politik eher, oder?
Nein, im Bereich Kultur. Okay. Kultur, Kunst, Musik, Theater und solche Geschichten.
Okay, alles klar. Jetzt darf ich mal fragen, ich hab natürlich schon ein bisschen quer gelesen und ich vermute mal, wenn es die ganz großen Enthüllungen gegeben hätte, hätte das wahrscheinlich auch schon so Agenturmeldungen gegeben. Aber ich frage mal einfach so direkt, Herr Keil, was war denn für einer der Olaf Scholz? Wer hätte man da, also wenn man ihn heute erlebt, den Olaf Scholz, und Sie erinnern sich zurück, würden Sie dann sagen, ja, genau so diese Merkmale, die heute das ganze Land beobachtet, konnte man eigentlich schon damals sehen oder war ein anderer?
Nein, er war kein anderer und ehrlich gesagt haben wir Mitschüler schon damals gesagt, so ein bisschen spöttisch, aber durchaus auch ernst gemeint, da kommt der Bundeskanzler.
Echt?
Ja, also und zwar schon irgendwie klar, aus dem wird was und zwar politisch wird das was. Das kann man irgendwie im Nachhinein, verstehe ich das selber gar nicht so genau, woher wir irgendwie dieses Gefühl hatten. Und mich hat ehrlich gesagt auch sein Werdegang auch hinterher nicht wirklich überrascht. Also es gibt ja manchmal, ne, dass man Menschen irgendwie plötzlich wiederentdeckt, mit denen man zusammen studiert hat oder die man mal irgendwie in der Wohngemeinschaft zu Besuch hatte. Und da dachte man, denkt man so, ach, zieh mal an, das macht er heute. Das ging mir bei Olaf Scholz bis heute nicht. Das ist eigentlich ein ganz stringenter Weg, den er gegangen ist.
Mhm. Darf ich mal fragen, war das denn sympathisch oder dachte man, wow, der hat aber auch echt ganz schön eine Agenda. Also der ist ganz schön ehrgeizig.
Das war so beides. Der war wirklich auch unglaublich schlau, das weiß ich noch. Wenn wir uns über irgendwelche mathematischen Formeln oder Physikerklärungen irgendwie beugten, hatte er das im Nu begriffen, um was es geht. Also er war wirklich einfach auch gut in der Schule. Er war aber nie ein unangenehmer Strebertyp, die gibt's ja auch. Die also dieses Wissen dann irgendwie so ausspielen und ne, immer vor sich hertragen, sondern man hat irgendwie gemerkt, er hat Schule gemacht, weil man eben einfach eine Schulausbildung haben muss. Man musste das Abitur haben. Aber im Prinzip hat ihn eigentlich immer nur die Politik interessiert. Und bei mir kommt hinzu, das ist vielleicht auch das, was ich an Pöstler so ein bisschen helfen konnte, dass ich nicht nur Mitschüler war, sondern wir waren auch zusammen in der gleichen Juso-Gruppe.
Okay.
Das heißt, wir waren beide sozusagen Jungsozialisten und ich kannte ihn sozusagen nicht nur aus der Klasse, was damals schon die Oberstufe war, also das war schon eine andere Form als dieses klassische, dieser klassische Familienklassenverband, sondern ich habe ihn eben sozusagen auch in den Anfängen seiner politischen Karriere, wenn man so will, erlebt. Also ne, wie er plötzlich bei uns in der Juso-Gruppe, wir haben uns in so einem relativ schrottigen Jugendzentrum immer getroffen, ne, wo es irgendwie nicht unbedingt so ordentlich und sauber aussah. Und eines Tages tauchte er auf und legte wirklich seine Aktentasche vor sich auf den Tisch, machte die auf und holte da irgendwelche Papiere raus.
Die Geschichte haben Sie mir gar nicht erzählt, die wäre sonst im Buch gelandet.
Ich wollte gerade fragen, war das schon diese Aktentasche, über die wir heute schon gesprochen haben?
Das war eine andere.
Aber Daniel Brösser, ich finde...
Bestimmt eine andere, aber also ich hatte da irgendwie so einen Jute, so einen Stoffbeutel, den habe ich irgendwie so achtlos auf den Boden gelegt. Olaf Scholz hatte eine Aktentasche.
Daniel Brösser, das ist ja, wenn ich da anknüpfen darf, natürlich auch wirklich interessant, wenn man in Ihr Buch reinschaut. Wenn man sich ein bisschen mit der Figur Olaf Scholz beschäftigt hat, hat man schon mal diese Fotos gesehen, also mit dem wilden Haar aus der frühen Zeit, was man sich auch natürlich schwer vorstellen kann. Und weiß auch, der war jetzt mal vielleicht nicht unbedingt so der Finanzminister, Vizekanzler, Kanzler-Typus, eher so sagen wir der rechte Sozialdemokrat, sondern hatte eher was Linkes. Aber haben Sie da noch viel gelernt?
Ja, also absolut. Was ich gelernt habe, er war auf keinen Fall war ein flippiger Typ oder ein Hippie-Typ oder sowas. Er war sehr links. Das heißt aber nicht, dass er irgendwie hippie-mäßig drauf gewesen wäre. Ich glaube, er war schon damals sehr organisiert. Das habe ich, glaube ich, von Frank Keil gelernt. Und auch zielstrebig und auch einer, der immer so ein bisschen vorausgeschaut hat, ein paar Schritte voraus, wenn ich das tue, was passiert dann? Und er war, das muss man einfach dazu sagen, er war schon in einer Hinsicht sehr speziell. Er stand halt sehr, sehr, ich glaube, noch ein bisschen weiter als Frank Keil, das weiß ich nicht, aber er stand schon sehr, sehr weit links. Ne? Ja. Er war Marxist und das hat er auch ernst genommen.
Ja, Herr Keil, genau. wollten Sie die sozialistische Revolution da gemeinsam machen?
Also. Ja, natürlich. Wir haben, das ne, taucht ja in dem Buch auch auf, also wir haben wirklich ganz ernsthaft Ernst Mandel, eine marxistische Wirtschaftstheorie, Band 1 und Band 2. Also zu Band 2 sind wir nie gekommen, aber wir haben wirklich über den tendenziellen Fall der Profitrate wirklich geredet wie andere Leute über irgendwie Bands, also wer da Schlagzeug spielt oder so. Also wir haben das wirklich mit einem unglaublichen Ernst, das haben wir auch wirklich Schulung genannt, marxistische Schulung, als Jungsozialisten.
Darf ich mal fragen, sind Sie eigentlich froh, dass sich dann der Politiker Olaf Scholz politisch auch nochmal so ein bisschen weiter in die Mitte bewegt hat? Oder kommt da bei Ihnen auch manchmal so dieser alte Gedanke, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Also auch so sozusagen so dass der Pragmatismus, der dann einfach zuschlägt.
Naja, den hat man ja damals auch schon als Jungsozialist hat man den ja mitbekommen. Und ich war auch zeitweise kurz in der SPD. Ich bin da auch ganz schnell wieder ausgetreten, ehrlich gesagt, weil man natürlich auch schnell gemerkt hat, wie Parteipolitik Machtpolitik ist. Also wir waren ja in dem sehr rechten Bezirk Wandsbek, ne, wo Alfons Paweł irgendwie sozusagen der König war. Und da gab es natürlich hinter den Kulissen, das habe ich auch so mitgekriegt, natürlich Absprachen. Also man hat sozusagen mit den rechten Sozialdemokraten, also die waren wirklich die Ultralinken, hat man sich halt vorher irgendwie getroffen bei irgendwelchen Wahlen und hat gesagt, okay, wir wollen den durchhaben, wen wollt ihr durchhaben? Und dann hat man sich auf irgendwas geeinigt. Mhm. Also das war keine offenen Wahlen in dem Sinne, sondern da wurde hinter den Kulissen auf jetzt wirklich unterster Unterbezirksebene natürlich gekummelt.
Daniel Brössel, darf ich mal fragen, wie haben Sie denn Herrn Keil gefunden?
Das waren wirklich Internetrecherchen. Es war gar nicht einfach, weil da ist jetzt nichts, wo Olaf Scholz einem helfen würde. Der hat jetzt kein Spezialinteresse.
Das wäre meine nächste Frage. Ja.
Nein, ich habe ihn, glaube ich, auf Facebook getroffen, weil ich einfach geschaut habe, wer muss eigentlich zu der Zeit mit ihm an diesem Gymnasium gewesen sein? Wer ist die gleiche Altersgruppe? Und dann habe ich einfach recherchiert und Frank Keil dann, als ich ihn gefunden hatte, angefunkt und war wahnsinnig froh, dass das geklappt hat.
Haben Sie mal eine Reaktion von Scholz selber oder aus seinem Umfeld bekommen, so nach dem Motto, aha, interessant.
Interessant ist, dass es gibt aus seinem Umfeld Reaktionen aufs Buch und insbesondere haben die, glaube ich, mit großem Interesse diese ersten Seiten gelesen, wo es um die Jugend und die Vorgeschichte geht, weil die da auch das eine oder andere, glaube ich, gefunden haben, was die auch nicht kannten.
Mhm. Und Herr Keil, Frage an Sie nochmal. Haben Sie denn erstmal einen Moment drüber nachgedacht, wenn Journalisten kommen und das geht ja nun mal einfach um eine Lebensphase, wo Olaf Scholz noch keine öffentliche Figur war, ob man dann, Sie sind ja selbst Journalist, ne? Also wo man sich auch noch mal kurz überlegt, spreche ich darüber, worüber spreche ich?
Ja, natürlich habe ich da kurz drüber überlegt, aber ich habe ehrlich gesagt von ihm oder mit ihm zusammen nicht irgendwelche Lebenssituationen erlebt, jetzt im Gegensatz mit anderen Mitschülern, wo ich irgendwas auspacken könnte. Also irgendwelche Peinlichkeiten oder ne, irgendwelche Seltsamkeiten, sondern er war auch von der Person her, jedenfalls die Zeit, die wir sozusagen zusammen verbracht haben, auch jemand, der sehr, sehr abgegrenzt war. Also ich habe damals irgendwie in einer großen Wohngemeinschaft gewohnt und wir haben wirklich schöne, wilde Partys da gefeiert. Und ich war interessanterweise mit seinem jüngeren Bruder befreundet. Der kam immer zu unseren Partys. Aber Olaf Scholz kam da nie.
Insofern schließt sich ein kleiner Kreis. Er will nicht auf TikTok tanzen. Offenbar wollte er auch schon damals, als TikTok noch lange nicht vorstellbar war, tanzen, zumindest nicht öffentlich. Frank Keil, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier heute überrascht haben und zugeschaltet waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Jo, ich Ihnen auch. Bis dann. Jo.
Ja, tschüss. Tschüss,
danke.
Und Dankeschön, Daniel Brössler, für diese schöne Überraschung.
Gerne.
Heute ist der Tag der Verteidigung. Deutschland hat sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu verteidigen gegen die Anklage von Nicaragua. Deutschland leiste Beihilfe zum Genozid in Gaza. Und das waren unter anderem die Worte des Botschafters von Nicaragua in den Niederlanden.
Surprisingly, Germany seems not to be able to differentiate between self-defense and genocide.
Carlos Gomez war das, der sagt, also Deutschland könne offenbar nicht auseinanderhalten das Recht auf Selbstverteidigung und Genozid, Völkermord. Deutschland, um die andere Seite auch zu hören, wird dort von einem juristischen Team aus dem Auswärtigen Amt vertreten. Delegationsleiterin ist Tanja von Uslar-Gleichen und die hat dem gestern schon Folgendes entgegnet.
Wir weisen die nicaraguanischen Vorwürfe umfassend zurück. Deutschland verletzt weder die Völkermordkonvention noch humanitäres Völkerrecht. Die nicaraguanische Darstellung war eklatant einseitig.
Also die Gegenrede von der deutschen Regierung. Daniel Brössler, das war so ein kleiner Einblick. Gestern war der Publizist, Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke hier zu Gast, der ganz entschieden den Begriff Genozid zurückgewiesen hat, aber der vorsichtig zu erkennen gegeben hat, naja, vielleicht sollte man über Waffenlieferungen in diesem Kontext und dieser Situation doch nochmal etwas intensiver nachdenken, ob Deutschland das leisten sollte. Was ist Ihre Position? Haben Sie da eine klare Position oder schauen Sie ambivalent drauf?
Also ich würde mich dem anschließen, dass es auf gar keinen Fall hier um Genozid geht. Bei Waffenlieferungen ist ja die Frage, was ist die Forderung? Was ist die Forderung? Dass also es ein komplettes Waffenembargo gibt, dass Israel nicht mehr mit Waffen beliefert wird? Oder ist die Forderung, dass man sagt, schaut euch an, was das für Waffen sind und könnten die eventuell in der Situation eingesetzt werden? Die Bundesregierung betont sehr stark, dass es immer Einzelfallprüfungen gibt und offenbar gibt es gerade auch Anfragen, die zumindest nicht bearbeitet werden. Aber die deutschen Waffenlieferungen insgesamt haben ja das Ziel, Israel zu schützen, Israel zu helfen, sich gegen Angriffe zu verteidigen. Und obwohl es diesen fürchterlichen Krieg gerade gibt, hat sich an der Gesamtkonstellation, dass Israel bedroht wird von Staaten wie Iran, dass an der Nordgrenze die Hisbollah steht und dass da eventuell ein großer Krieg bevorsteht, nichts geändert. Und wenn es gilt, dass die Sicherheit Deutschlands, die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, dann hätte ich ein großes Problem mit einem pauschalen Waffenembargo.
Wir können ja mal gerade schauen, worum es ging im Jahr 2023. Das ist ja sehr genau dokumentiert von der deutschen Regierung. Das sind dann Zahlen, die Nicaragua genutzt hat für diese Anklage. Es geht um 3000 ungelenkte tragbare Panzerfäuste, um 500.000 Schuss Munition für automatische Gewehre und um eine geringe Anzahl an Zündern für Waffen und Treibladungen, mit denen etwa Panzerabwehrraketen oder Artilleriegeschosse verschossen werden können. Wenn man das auch nochmal in Geld haben will, 326,5 Millionen Euro. Also im Umfang dieses Wertes wurden Rüstungsexporte nach Israel genehmigt. Das ist, wenn man das mal mit dem Vorjahr vergleicht, Faktor 10, da waren es 32 Millionen. Man muss aber dazu sagen, das schwankt. Im Jahr davor war es auch mal wieder deutlich mehr. Das liegt einfach auch daran, was wann dann de facto geliefert wird. Ich meine, bei dieser Aufzählung kann man schon davon ausgehen, 500.000 Schuss Munition für automatische Gewehre ist sicherlich etwas, was im Gazastreifen verwendet wird.
Ja, was war die Situation nach Beginn dieses Krieges? Die Situation war, dass Deutschland ganz klar gesagt hat, das ist ein legitimer Verteidigungskrieg Israels nach dem 7. Oktober, nachdem die Hamas-Terroristen in Israel eingefallen sind, Menschen ermordet, entführt, vergewaltigt haben. Es ist immer die Position der Bundesregierung gewesen zu sagen, dieser Krieg ist legitim. Von Anfang an ist gesagt worden, ihr müsst auf die Verhältnismäßigkeit schauen und natürlich müsst ihr das Völkerrecht einhalten. Aber in dieser Situation sind diese Waffenlieferungen genehmigt worden. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Einzelfall heute noch genauso wäre. Aber es ist ja die grundsätzliche Forderung, Israel überhaupt keine Waffen mehr zu liefern. Und dagegen muss man sich, glaube ich, wenden.
Zumal, wenn man sich, das haben wir gestern schon mal thematisiert, ich will es aber gerne nochmal erwähnen, die Klägerseite anguckt, Nicaragua. Ja. Daniel Ortega, ein Präsident, interessanterweise, ich meine, da tauchen wir auch schon wahrscheinlich wieder ein in Zeiten, wo Lockenkopf Olaf Scholz, ich weiß nicht, ob er jemals einen Aufruf unterschrieben hat, Waffen für Nicaragua.
Er hat wahrscheinlich Nicaragua-Kaffee getrunken. Ja. Die Älteren erinnern sich. Genau. Da gibt es natürlich diese Romantik, die Sandinisten und so weiter.
Genau, der Daniel Ortega, der Revolutionsführer damals.
Aber heute ist es ein autoritäres Regime, das Oppositionelle verfolgt, Geistliche verfolgt, Menschen ins Exil treibt und das sehr stark mit Russland verbündet ist. Das ist übrigens überhaupt kein Problem hat mit Kriegsverbrechen, die Russland begeht in der Ukraine. Also das ist schon ein sehr fragwürdiger Kläger.
Das Problem ist, wir hatten natürlich ja auch die Klage Südafrikas, ein Land, dem man jetzt in dieser Hinsicht nicht diese massiven Vorwürfe machen kann, was die Regierung angeht. Die ist schon demokratisch legitimiert und gewählt, trotz aller Probleme, die es auch dort gibt. Aber was ja diese Klage jetzt auch ausdrückt, ist ja schon ein internationales, wie soll ich sagen, Sentiment, also auf jeden Fall eine Gefühlslage, die sich da transportiert bis weit hin in westliche Gesellschaften, in akademische Schichten. Wir haben ja all diese Diskussion. Also insofern, so problematisch der Kläger ist, so viel Applaus findet doch grundsätzlich dieser Gedanke.
Ja, und das ist in der Tat für Deutschland eine schwierige und zum Teil auch neue Situation, dass Deutschland tatsächlich mit am Pranger steht, mit Israel am Pranger steht. Wenn man mit deutschen Diplomaten darüber spricht, dann erzählen die einem auch, wie unangenehm das mittlerweile ist und wie ungewohnt das auch ist, weil die Deutschen immer so gewohnt waren, sagen immer das Richtige, wir sind immer auf der richtigen Seite, alle mögen uns, alle lieben uns, gerade auch in der arabischen Welt war das so. Und das ist jetzt auch Teil der Staatsräson. Also in dieser ganz schwierigen Situation beides zu tun, nämlich die israelische Regierung zu kritisieren und auch daran zu erinnern, dass auch sie sich ans Völkerrecht halten muss und trotzdem mit dem Staat Israel solidarisch zu sein, auch wenn es unangenehm ist, denn viel von dem, was man so aus dem globalen Süden hört, läuft eben schon darauf hinaus, das Selbstverteidigungsrecht Israels insgesamt in Frage zu stellen. Und wenn das was wert sein soll, was Deutschland die vergangenen Jahre immer gesagt hat, dann muss es eben auch bereit sein, in dieser Situation sich an eine unbequeme Stelle zu stellen.
Interessant ist ja, also ich meine, es gibt ja auch westliche internationale Player wie die USA, die jetzt auch mit dem internationalen System, dem Gerichtssystem der Vereinten Nationen, sagen wir mal, ein etwas gespaltenes Verhältnis haben. Aber Deutschland hat natürlich diese Institution der EU, wollte ich schon sagen, der UN, der EU selbstverständlich auch, aber der UN hochgehalten. Also dass es einen internationalen Gerichtshof gibt, einen internationalen Strafgerichtshof. Wie sehr kratzt dann jetzt oder wie schmerzhaft ist eine solche Klage? Ich sage das vor dem Hintergrund, dass die USA das wahrscheinlich einfach weg machtpolitisch weglächeln würden.
Ich weiß nicht, ob sie schmerzhaft ist. Sie ist jedenfalls, sie muss ernst genommen werden. Ich glaube, die Bundesregierung tut das und sie muss sich damit seriös auseinandersetzen und jetzt nicht, wie es vielleicht andere täten, sagen, also das kratzt uns nicht und Nicaragua ist ein Regime, das wir nicht ernst nehmen müssen und überhaupt, die haben da nichts zu sagen, sondern es wird ernst genommen und natürlich kommt es darauf an, dass Deutschland seine Position auch durchsetzt vor Gericht. Ich glaube, das ist für Deutschland ganz, ganz wichtig, weil es eben so ist, dass es dieses UN-System ernst nimmt und hochhält.
Daniel Brössler sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Heute um 11 Uhr hat das Bundesinnenministerium die Kriminalstatistik für 2023 vorgestellt. Einige Zahlen waren ja schon vorher unter anderem durch die Welt und auch die Bild-Zeitung im Umlauf. Wir haben bewusst gesagt, wir warten mal wirklich, bis alle Zahlen vorgestellt werden bei der Pressekonferenz heute Vormittag für das gesamte Bild. Jetzt im Gespräch mit Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung und auch mit Katharina Hamburger in unserem Hauptstadtstudio, die nämlich zugehört, hat sich diese Zahlen schon mal etwas genauer angeschaut hat. Katharina, was sind denn die zentralen Aussagen?
Also es gibt, das wussten wir ja schon, einen Anstieg der Straftaten von 2022 auf 2023 um 5,5% auf knapp 6 Millionen Straftaten. Dann muss man sich auch noch die Zahl der Tatverdächtigen anschauen, die wird auch gemessen. Die ist um rund 7% gestiegen. Es sind Tatverdächtige, immer wichtig dazu zu sagen, es werden nicht die verurteilten Täter dort aufgezählt, weil das ist Sache der Justiz, sondern es wird wirklich nur das aufgezählt, was auch der Polizei gemeldet wird, wo die Polizei den Fällen nachgeht. Dann gibt es drei Bereiche, die da heute nochmal besonders hervorgehoben worden sind. Das ist einmal die Gewaltkriminalität, also darunter fällt schwere Körperverletzung, Mord und Totschlag. Die ist um 9% im Vergleich zu 2022 gestiegen. Dann gibt es auch einen Anstieg bei der Kinder- und Jugendkriminalität. Bei den tatverdächtigen Kindern haben wir 12% mehr, bei den Jugendlichen sind es 10% mehr und bei der Gewaltkriminalität nochmal im Speziellen sind es bei den Kindern 17% mehr, bei den Jugendlichen 14% mehr, also doch einiges. Und dann gibt's noch den dritten Bereich, das ist die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen. Auch die ist insgesamt gestiegen, auch wenn man die sogenannten ausländerrechtlichen Verstöße rausrechnet. Also das sind Taten, die nur Ausländer begehen können, zum Beispiel die illegale Einreise, illegaler Grenzübertritt. Dann haben wir, wenn wir das rausgerechnet haben, 13,5% mehr Tatverdächtige ohne deutschen Pass, insgesamt 14,5% mehr bei der Gewaltkriminalität. Und ich möchte noch mal kurz das Thema Diebstahl erwähnen. Das ist nämlich auch angestiegen, die Diebstähle um 10,7%. Jetzt wurde das heute alles ins Verhältnis gesetzt, nicht nur zum Jahr 2022, sondern auch zum Jahr 2019, dem letzten Vor-Corona-Maßnahmenjahr. Und alle die Bereiche, die ich bislang aufgezählt habe, das sind Bereiche, da ist auch die Zahl der Fälle und auch der Tatverdächtigen im Vergleich zu 2019 angestiegen. Bei den Diebstählen ist es nicht so. Das liegt daran, dass in der Corona-Zeit einfach weniger Diebstähle stattgefunden haben, weniger Einbrüche. Die Leute waren in der Zeit mehr zu Hause. Die kriminellen Banden konnten weniger rumreisen. Das sind alles so Begründungen dafür. Also das muss man auch nochmal in dieses Verhältnis setzen.
Es ist schön, Daniel Brössler, wie banal dann manchmal auch das Leben sein kann. Also wenn man viel zu Hause ist, ist es halt auch schwierig für Leute, in eine Wohnung einzubrechen. Das ist vielleicht sogar etwas, also erstens, worüber man sich freuen kann, dass es mal zwischenzeitlich weniger war. Ich finde ja interessant, und das wird ja auch schon viel diskutiert, diese Zahl, dieser dann deutliche Zuwachs, je nachdem, wie man rechnet, bei Tätern, die keinen deutschen Pass haben. Ich habe heute auch in Ihrer Süddeutschen Zeitung eine ganze Seite 2 dazu gefunden, wo Sie auch diese Zahlen sich sehr genau vornehmen und das differenzieren. Hat aber natürlich auch häufig so ein bisschen für manche Ohren vielleicht den Beigeschmack, na jetzt versuchen Sie wieder diese Zahlen irgendwie runterzurechnen.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Man muss da wahnsinnig sorgfältig sein, weil es beides gibt. Also es gibt natürlich diesen immer wieder den Impuls, so etwas zu skandalisieren, Zahlen aus dem Kontext zu reißen, das Problem zu dramatisieren. Und als Gegenreaktion gibt es dann auch manchmal den Versuch, Dinge, die einfach problematisch sind, klein zu rechnen, wegzudiskutieren. Und selbst wenn es eben so ist, dass es einen relativ einfachen Grund auch für einen Anstieg der Zahlen gibt, wenn eben mehr Ausländer im Land sind, dann sind auch mehr Ausländer Straftäter, muss man sich Einzelnes eben anschauen. Wie ist das zum Beispiel mit jungen Straftätern aus den Maghreb-Staaten? Wieso sind das so überproportional viele? Man muss eben den Menschen das Gefühl geben, dass man das Problem sieht und ernst nimmt.
Katharina Hamberger, wie war denn Ihr Eindruck jetzt bei der Pressekonferenz? Da gab es natürlich viele Zahlen, aber sicherlich auch schon erste Einschätzungen, auch in dieser Hinsicht?
Ja, auch das. Also man hat genau gemerkt, dass diese Gratwanderung versucht wurde zu machen. Also dass man einerseits sagt, wir benennen dieses Problem. Es gibt diesen Anstieg bei der sogenannten Ausländerkriminalität, so heißt es in der Statistik. Und dass man das aber eben benennen möchte, ohne gleichzeitig rassistische Ressentiments zu schüren. Das ist mehrfach betont worden, war dann auch interessant, weil bei den Fragen in dieser Pressekonferenz dann sehr oft die Frage gestellt wurde, ja, heißt denn mehr Migration jetzt auch mehr Kriminalität? Das ist dann von Holger Münch, dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, bisher deutlich zurückgewiesen worden. Er hat gesagt, zahlenmäßig ist klar, ne, dass einfach mehr Menschen ohne deutschen Pass hier sind, in Deutschland in den letzten Jahren zugewandert sind, deswegen auch logischerweise mehr Straftaten, aber sozusagen, wenn man das Problem Ursachen richtig bekämpft, wenn man sich das auch genau anschaut, dass Migration nicht gleichzeitig mehr Kriminalität bedeutet, weil ja Menschen, die woanders herkommen, nicht zwingend krimineller sind, sondern dass eben bei uns genauso Menschen mit deutschem Pass genauso kriminell sind. Was als Ursachen heute genannt worden sind, gerade bei diesem Thema, ist eben zum einen die Entwicklung der Zahlen, zum anderen auch, dass man sehen muss, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, die keinen deutschen Pass haben, oft im Herkunftsland, wo sie herkommen, Gewalterfahrungen gemacht haben, auf der Flucht Gewalterfahrungen gemacht haben, das natürlich einen Einfluss auch haben kann, dass die prekäre Situation der Menschen einen Einfluss haben kann, also die finanzielle Situation, gerade wenn es um Diebstähle zum Beispiel geht. Das sind alles Dinge, die damit reinfließen und die man natürlich auch betrachten muss, wenn es dann um das Bekämpfen von Ursachen geht.
Aber nicht einfach in der politischen Kommunikation, Daniel Brüssler. Wir haben heute angefangen mit TikTok und wie man da politische Botschaften unterbringen kann, dass da unter anderem jetzt auch der Bundeskanzler ist, liegt ja daran, dass die AfD da so unglaublich erfolgreich ist. Ich kann mir vorstellen, diese +14, +15% in diesem Bereich der sogenannten Ausländerkriminalität, das sind halt einfach schnell nutzbare Zahlen. Und alles das, was wir jetzt hier besprochen haben, was man noch viel ausführlicher besprechen konnte, braucht vielleicht ein bisschen mehr, also 20, 30 Sekunden.
Ja, und es ist aber auch wirklich wichtig, weil es ja ein tiefergehendes Problem gibt. Es gibt eine Verunsicherung und die hat nicht nur was mit Zahlen zu tun. Es ist ja ein Problem, wenn Menschen in ihrem eigenen Umfeld das Gefühl haben, es ist unsicherer geworden, sie fühlen sich nicht mehr so sicher und das Gefühl haben, dass die Politik da keine Antworten drauf findet, dann wird es eben brisant und deshalb ist es ein Thema, das für den Bundeskanzler ziemlich wichtig ist. Er hat ja davon gesprochen, es soll mehr abgeschoben werden. Er will sozusagen mit einem Gefühl der Sicherheit punkten, aber bisher gelingt das natürlich nur sehr schlecht.
Und das ist natürlich auch ein Thema, wo man in die Gefahr kommt, sehr schnell einfache Lösungen zu versprechen, die nicht zwingend so durchgeführt werden können. Also wir hören von der Union jetzt die Migrationsobergrenze, hat noch keiner beantwortet, wie das tatsächlich aussehen soll, ob das dann auch wirklich was bringt. Wir haben auch von der Innenministerin heute wieder gehört, Straftäter schneller und mehr abschieben. Wir wissen, es gibt einfach praktische Probleme, gerade bei diesem Thema. Das sind so Dinge, die suggerieren, wir haben das im Griff und wir kriegen das schnell hin, aber es gibt noch viel tiefer liegende, komplexere Probleme. Es ist nie monokausal und deswegen auch nicht mit einer einfachen Lösung zu beantworten.
Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank für diese Einschätzung, diese Einordnung, die Zahlen zur Kriminalstatistik. Daniel Brüssler, vielen Dank für Ihre Worte.